Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Banger zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Bert Flossbach über die geopolitischen Veränderungen zwischen den USA und Europa und darüber, was das für Anleger bedeutet. Das Gespräch mit dem Gründer und Vorstand der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch haben wir vor der Einigung mit den Grünen und vor der Zustimmung durch den Bundestag aufgezeichnet. Donald Trumps erratischer Führungsstil ist gelinde gesagt etwas gewöhnungsbedürftig. Darüber hatten wir im Übrigen gesprochen, genau vor einer Woche. Und dass er so gewöhnungsbedürftig ist, das betrifft auch uns. Denn das, was wir vor einer Woche besprochen haben, war schon das eine oder andere Mal überholt. Deswegen an dieser Stelle nochmals herzlich willkommen, Bert Flossbach, zu Focus Money Talks.
Ja, schönen guten Tag allerseits.
Ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch führen, also so wie jedes Jahr, aber ich freue mich auch sehr, dass wir es jetzt nochmal eine Woche später führen. Es ist einiges passiert. Es waren Zölle auf Mexiko und Kanada angekündigt. Die wurden dann tatsächlich eben auch installiert, um zwei Tage später sie wieder wegzunehmen. Aber was eben nochmal viel drastischer war, dieses Wochenende, und das haben wir alle noch vor Augen, als Zelensky in Washington saß und da mehr oder minder der Tür verwiesen wurde, und das hat er hierzulande einiges nachgezogen. Also wollen wir sprechen über Donald Trump, logischerweise, aber auch über das Sondervermögen hier in Deutschland und über Zölle, die kommen oder eben doch nicht kommen. Herr Flossbach, wie ging es Ihnen die Woche mit all den Informationen oder mit all den Nachrichten, die da so im gefühlten Ein-Stunden-Takt auf uns einprasselten?
Ja, Sie haben es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Im Ein-Stunden-Takt, die Dinge ändern sich halt laufend. Was wir auch schon vor einer Woche im Grunde genommen ja konstatiert haben, ist die Unberechenbarkeit und die Volatilität von Donald Trump und seinen Maßnahmen. Sie haben die Zollthematik angesprochen. Das Entscheidende war aber wohl dann das Zusammentreffen im Oval Office vorige Woche Freitag. Da wurde eigentlich klar, dass man könnte so weit gehen und sagen, die Pax Americana vor den Augen der Weltöffentlichkeit zerrissen wurde. Also Amerika steht jetzt nicht mehr, zumindest wenn man dieses Zusammentreffen wertet, so an der Seite Europas, sondern hat sich jetzt ironischerweise sogar den Russen zugewandt. Und die unmittelbaren Konsequenzen waren dann die Pakete, die Friedrich Merz ausgerufen hat. Zuerst mal das Thema Verteidigung und dann zum Zweiten damit verbunden. Vermutlich auch, weil es eben Koalitionsgespräche gibt und nicht nur eine Partei das machen kann, was sie möchte. Ein gewisses Entgegenkommen und damit die Infrastrukturmaßnahmen angekündigt hat. Beides hat dann kombiniert nochmal die Entwicklung, die wir eigentlich schon in den letzten Tagen davor hatten, verstärkt, nämlich aus Mager wird Mega. Make Europe great again statt Make America great again. Und das haben wir dann an den Kapitalmärkten auch gesehen. Schwacher US-Aktienmarkt, schwacher Dollar, starker europäischer Aktienmarkt und starker Euro.
Wir hatten das ja gesehen seit Jahresanfang, also jetzt nochmal extremst in den Tagen, aber eigentlich zeichnet sich das alles schon so ein bisschen seit Jahresanfang ab. Lassen Sie uns mal ganz kurz irgendwie auf die aktuellen Sachen gucken, aber dann vielleicht langfristig, weil es ist ja auch so, dass die Märkte, und da muss ich jetzt Sie nicht fragen, weil ich genau weiß, die sind nicht immer nur kurzfristig unterwegs, sondern da unterliegen auch langfristige Strömungen, und das zeichnet sich dann im Zweifel ab. Kurzfristig, hatten Sie gesagt, haben wir Bewegungen gesehen hin an den europäischen Aktienmärkten, die horsierten. Große Freude beim DAX, große Freude bei Rüstungsaktien, sehr viel Interesse bei Infrastrukturaktien. Aber eben tatsächlich auch der Anleihemarkt. Der Anleihemarkt ist ja immer so ein bisschen kritisch, weil der hat das meistens ein bisschen besser auf dem Schirm. Könnten Sie es nochmal erklären, bitte?
Ja, auch hier haben wir eine gegenläufige Entwicklung. Die US-Renditen sind gefallen. Dahinter steht die Befürchtung eines abschwächenden Wachstums in Amerika. Und umgekehrt sind die Renditen in der Eurozone, bei Bunds zum Beispiel, von 2,3 im Low auf fast 2,9% gestiegen. Und dahinter steht die Erwartung eines deutlich höheren Wachstums. Es ist, glaube ich, nicht so sehr die Befürchtung, dass mit diesen Ausgaben die Schulden so stark steigen, dass das ein Kredibilitätsthema wird für Bunds, sondern es ist eher die Erwartung, dass das Ganze die Wirtschaft, möglicherweise auch die Inflation nach oben treibt. Und deswegen haben die Renditen einen schon, muss man sagen, fast beispiellosen Anstieg in kürzester Zeit hingelegt. Ich glaube, in den letzten 30 Jahren haben wir keinen Anstieg gesehen, der an einem Tag 0,3 Prozentpunkte war, wie jetzt zuletzt. Und das zeigt eben auch, wie dieser Stimmungswechsel und diese neue Situation sich dann an den Kapitalmärkten auswirkt.
Aber könnte es nicht sein, dass tatsächlich, ich frage jetzt einfach nur noch mal, dass nicht die Befürchtung schon auch dahinter stünde, dass eben mit dem neuen Ausgabenprogramm der Bundesregierung oder geplanten zumindest Ausgabenprogramm der Bundesregierung andere sich da eben auch berufen fühlen, mehr auszugeben, die es aber ohnehin schon haben. Also dass das dann vielleicht doch ein bisschen aus dem Ruder läuft.
Ja, das ist ja auch die verständliche Kritik an der ganzen Sache. Und zwar insbesondere liegt die darin, dass der Verteidigungshaushalt quasi nach oben offen ist und auch nicht mehr in den normalen Haushalt, jedenfalls alles über 1% Bruttoinlandsprodukt, nicht mehr aus dem normalen Haushalt bezahlt werden muss. Und da kommen wir eigentlich zum Punkt. Das ist, würde ich sagen, die Kritik, die man an der Stelle machen muss und vielleicht auch die langfristige Befürchtung, insbesondere Deutschland betreffend, nämlich, dass diese Entscheidung im gewissen Sinne ein Freifahrtschein ist, alle möglichen anderen konsumtiven Ausgaben, also Thema Sozialstaat, immer weiter aufzublähen. Und genau daran hat ja insbesondere Deutschland in den letzten Jahren besonders gekrankt. Also das ist eigentlich das Risiko, was damit verbunden ist. Wir können für die Verteidigung so viel machen, wie wir wollen. Es geht nicht aus dem normalen Haushalt, sondern aus einem Sondervermögen. Und damit können wir die dringend benötigten Strukturmaßnahmen einfach vor uns herschieben. Und wir können weiter den Sozialstaat, der in Deutschland ja inzwischen eine fast dysfunktionale Aufblähung erfahren hat, den können wir weiter wachsen lassen. Ich würde sagen, das ist der Wermutstropfen oder das ist die negative Nachricht, die aus dieser Ankündigung, die es ja bis heute erst ist, abzuleiten ist. Und da bleibt abzuwarten, ob die wichtigen Maßnahmen, die vor uns liegen, die jetzt nicht mit einem Sondervermögen alleine zu schaffen sind, sondern wo es eben auch andere Dinge bedarf, ob das jetzt wirklich dann auch so kommt.
Und wie groß schätzen Sie das Risiko ein, dass tatsächlich man dann eben auch sehr lax umgeht mit dem Geld, das nun mal vorhanden ist und das dann für konsumtive Zwecke missbraucht?
Ja, schauen Sie sich die potenzielle Koalition an, auch die Forderungen, die seitens der Grünen gestellt worden sind, um hier zuzustimmen. Das werden weitere Ausgaben sein. Die SPD möchte ja ihren Punkt machen, gerade nach dem Linksrutsch, den wir in Deutschland gesehen haben, mit der Erstarkung der Linken, dass man auf keinen Fall Kürzungen beim Sozialetat vornimmt, der aber, wie ich eingangs sagte, gar nicht mehr unbedingt als sozial zu beschreiben ist, sondern da sind ja viele Posten und viele Maßnahmen. Allein die Verwaltung des Bürgergelds kostet Milliarden, die Verwaltung wohlgemerkt, dass all diese Dinge eben jetzt vor uns hergeschoben werden. Und wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, dass wir jetzt sagen können, jetzt machen wir ein bisschen mehr Verteidigung und ein bisschen was für die Infrastruktur und der Rest wird schon laufen. Ich befürchte aber, dass die Beharrungskräfte so groß sind und dass eben auch Strömungen in der Politik auf keinen Fall hier entsprechende Maßnahmen ergreifen wollen, sodass die dringend benötigten Änderungen, die weit über das Programm hinausgehen, das waren ja auch Dinge, die Trump durchaus sinnvollerweise initiiert hat, Bürokratieabbau und so weiter und so fort, da halt ein bisschen zu radikal und auch zu unbedacht. Aber das sind die entscheidenden Stellgrößen nach vorne gucken. Und über eine Sache müssen wir uns hier ganz klar sein. Sie können 10.000 Milliarden Programme auflegen und Töpfe kreieren. Das muss ja umgesetzt werden. Und die Bürokratie ist eines der Kernprobleme, die wir haben, die dem Erfolg solcher Maßnahmen entgegensteht. Wir sehen das jeden Tag im eigenen Geschäft. Nehmen Sie die ESG-Thematik. Das ist ein Bürokratiemonster, das in keiner Weise auch nur irgendeinen positiven Beitrag zu den hehren Zielen, die sicherlich dahinterstehen, gebracht hat. Und solche Dinge müssen eben dann abgeschafft werden. Anders geht's nicht.
Habe ich Sie richtig verstanden? Also, dass Sie sagen, die Einigkeit darüber, dass ein solches Paket geschnürt werden musste, war nach dem Auftritt Zelenskys bzw. das Aufkündigen des Wertekanons der USA notwendig. Das heißt, Europa, wir müssen zusammenstehen. Wir brauchen ein solches Programm. Also nur um das mal klar zu machen.
Wir brauchen das Programm, aber das Programm kann nur erfolgreich sein, wenn diese Bürokratie-Thematik angegangen wird. Und das ist sicherlich für viele sehr schmerzhaft. Da hat man sich, ESG ist ein fantastisches Thema oder Beispiel dafür, da hat man sich gut eingerichtet. Da gibt es ein großes Ökosystem, was sich da entwickelt hat, aus Ratingagenturen, aus Consultants, aus NGOs, aus Anwälten, Wirtschaftsprüfern und so weiter. Und dieses Ökosystem ist natürlich darum bemüht, dass all die bürokratischen Auflagen, die damit verbunden sind, weiter erhalten bleiben, auch wenn sie unterm Strich nichts bringen. Und wir haben das ja schon vor vielen Jahren als einen Irrweg beschrieben und kritisiert. Und zwar, weil der eigentliche Sinn und Zweck sich mit solchen kleinteiligen Regeln nicht erfüllen lässt. Und genau das wird aber jetzt oder soll dann auch weiterverfolgt werden. Sie können das auch nicht verbessern, weil es eben ein Irrweg ist, sondern Sie müssen gewisse Dinge, insbesondere die Eigenverantwortung, wieder in den Vordergrund stellen. Sie müssen die Verantwortlichkeit bei den Verwaltungen, Behörden wieder in den Vordergrund stellen. Jeder hat Angst, irgendwo einen Fehler zu machen, um ja nicht irgendwo gegen zu verstoßen. Und was nutzen Ihnen dann die größten Programme, wenn sie nicht umgesetzt werden, weil die Genehmigung für irgendwas jahrelang dauert? Dann werden wir 2035 die ersten Infrastrukturmaßnahmen sehen. Also das sind ja alles Themen, die müssen noch angegangen werden. Und denken Sie auch mal an die benötigten Arbeitskräfte. Sie können ja nicht sagen, wir machen jetzt 50 Milliarden im Jahr mehr für die Infrastruktur. Ja, wer soll es denn machen? Wir haben ja jetzt schon die Baustellen in Deutschland unter Denkmalschutz. Nicht? Da wird einer eingerichtet und dann bleibt es und da passiert nichts, weil die Leute fehlen oder warum auch immer. Und genau da liegt das Problem, das ja auch den Standort Deutschland betrifft. Nicht nur Europa, sondern Deutschland als der kranke Mann in Europa. Wenn man sich die letzten 2-3 Jahre anschaut, sind wir klar das Schlusslicht. Und das hat eben auch damit zu tun, dass der Standort immer unattraktiver geworden ist. Wir hatten immer schon hohe Kosten. Wir konnten die kompensieren mit guter Infrastruktur, Bildung und innerer Sicherheit und all diesen Themen. Das bröselt jetzt. Und ich glaube nicht, dass die Politik das vollumfänglich erkannt hat. Sicherlich einige. Was ich aber ganz gewiss nicht glaube, ist, dass die Bereitschaft, entsprechend rigoros zu handeln, nicht mit der Kettensäge, aber doch mit einem Skalpell, dass diese Bereitschaft noch nicht da ist.
Sie hatten ja schon gesagt, also dass in den USA tatsächlich Elon Musk ein bisschen zurückgepfiffen worden ist. Nicht mehr so sehr Kettensäge, mehr so ein bisschen Skalpell, also ein bisschen feinfühliger an diese Kürzungen herangehen. Aber würden Sie sagen, dass dieses Programm dem Bürokratieabbau oder diesem Ansinnen schadet, weil einfach mehr Geld zur Verfügung ist oder eben tatsächlich eben auch, weil das neue Bürokratiemaßnahmen und Verwaltungsmaßnahmen aufwirft? Wir sind ja ganz offensichtlich einer Meinung oder viele, auch wenn man unter den Ökonomen sieht, einer Meinung, dass dieses Programm tatsächlich sein muss. Aber nichtsdestotrotz, wie kann beides gleichzeitig passieren?
Ja, das ganze System muss effizienter werden. Ich habe ja diese Backstuben-Analogie immer wieder mal versucht, auch Politikern nahezubringen, um zu erklären, dass alle Maßnahmen, egal ob das jetzt die innere, äußere Sicherheit ist, ob das Umweltschutz ist, ob das das soziale Sicherungssystem ist, auf einem einzigen Fundament basieren, ohne das gar nichts geht. Und das zeigt ja Donald Trump auch sehr deutlich, dass er sich das alles leisten kann, weil das Fundament, eine starke Wirtschaft, eben am Ende vom Tag das einzige Argument ist, was zählt, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und diese Backstubenanalogie, wenn man die jetzt überträgt auf das neue Programm, dann wird in die Backstube tonnenweise zusätzliches Mehl geschafft, alles, was sie brauchen, um Brot zu backen. Nur sind aber noch nicht unmittelbar entsprechend mehr Bäcker dort und vor allen Dingen sind die vorhandenen Bäcker damit betraut, dass sie im Wesentlichen irgendwelche Formulare ausfüllen müssen. Also das ganze System, die Effizienz leidet. Auch sind die Leute demotiviert, nicht nur wegen dieser Bürokratie, sondern auch wegen der zunehmenden Abgaben, seien es Sozialabgaben oder eben auch Steuern. Das heißt, es macht auch keinen Sinn für viele, sich als Bäcker dort einzubringen. Und vorne am Tresen stehen dann eben die Minister, die das Brot verteilen wollen und dann nach hinten rufen und sagen, warum kommt nicht mehr? Nicht? Und das reicht nicht aus, Mehl reinzuschütten, sondern sie müssen auch sehen, dass sie genügend Leute haben, die das Brot backen. Und das wird in Deutschland immer schwerer, immer umständlicher, bedingt durch eben die angesprochenen Kernprobleme, Bürokratie, Infrastruktur, die bröselt, das Bildungssystem, das schlechter wird, nicht? Die ganze Ausbildung. Wir haben zwar einen Haufen neuer Gender-Lehrstühle, aber zu wenig in MINT-Fächern und so weiter. Und daran krankt im momentan das ganze System und die Beharrungskräfte, das ist mein vielleicht etwas pessimistisch klingender Ausblick, sind so hoch, dass die nötigen Veränderungen erst dann kommen, wenn die normative Kraft des Faktischen sie absolut dazu zwingt und sie gar nicht mehr anders können. An dem Punkt sind wir aber noch nicht angekommen.
Gut, aber an einem Punkt sind wir zumindest angekommen, dass die Normativität des Faktischen uns gezwungen hat, in Verteidigung zu investieren und vielleicht auch die Erkenntnis, dass sich Europa da selbstständig machen könnte. Haben Sie denn das Gefühl, dass das Wollen ist ja wohl da, aber dass das Können und die Ausführung auch klappt?
Sie haben es auf den Punkt gebracht. Die Erkenntnis ist da, wir haben kein Erkenntnisproblem mehr. Die Punkte, die ich gerade angesprochen habe, wird jeder, glaube ich, unterschreiben. Dann geht's aber an die Umsetzung, dann wird's konkret und dann ist wieder Schluss. Dann verteidigt jeder im Prinzip seine eigene Agenda. Dann haben Sie diese Klientelpolitik. Dazu haben wir aber jetzt keine Zeit mehr und vor allen Dingen auch kein Geld mehr. Und der Glaube, dass die Wirtschaft hier prima weiterläuft und wir uns alles Mögliche leisten können, der ist naiv, wenn die Rahmenbedingungen, denken Sie an die Bäckerei, einfach nicht stimmen. Und das, glaube ich, da fehlt es nicht an der Erkenntnis, sondern an dem Willen, entsprechende Dinge umzusetzen, vielleicht auch am Bewusstsein, was wirklich nötig ist, damit wir wieder auf Spur kommen. Positiv ist sicherlich zu sehen, dass Europa zusammenrückt jetzt in diesem Umfeld. Nicht dieses Make Europe Great Again ist jetzt vielleicht das neue Thema. Aber da müssen den Worten auch Taten folgen. Und das wird sich dann erst in den nächsten Monaten zeigen.
Das ist ja eine Sache, die tatsächlich dauert. Aber lassen Sie uns mal ganz kurz auf die nächste Bundesregierung gucken, so wie sie sich eben abzeichnet. Wir hatten große Koalitionen gesehen, wo sehr viel verschleppt worden ist, all das, was Sie gerade besprochen haben. Aber würden Sie dann denen unter den besonderen Umständen das zutrauen, dass sie doch anders agieren als eben in den Jahren und Regierungsperioden davor?
Ich kann es nur hoffen. Ich weiß es nicht.
Dann wollen wir das mal so stehen lassen. Vor einer Woche noch hatten wir uns ausschließlich oder nicht ausschließlich, aber doch so sehr über Zölle unterhalten. Die sind gerade schon wieder in den Hintergrund gerückt, aber nichtsdestotrotz hat Donald Trump ja Europa immer noch mit Zöllen bedroht. Er hat es noch nicht ganz konkretisiert, hat auch noch nicht so gesagt, aber zumindest hat es mal in den Raum geworfen. 25% auf alles, Aluminium und Stahl sowieso.
Diese Zollthematik, da kann man jetzt stundenlang drüber philosophieren, am Ende ist man auch nicht schlauer. Wir sehen ja an den U-Turns, die permanent passieren, das ist eine Drohkulisse, mit der agiert man erstmal, um das Maximale rauszuholen. Das ist ihm ja auch teilweise schon gelungen, wenn man so will. Jetzt geht das aber nicht so, dass man einfach alle möglichen Zölle erhebt, weil das logischerweise die Preise im Inland erhöht. Und das war das große Thema und ist momentan auch das große Thema in Amerika, Inflation. Die Kaufkraft der Bevölkerung leidet darunter, die Sachen werden teurer. Wir wissen alle auch schon nach den Vorfällen vor 8 Jahren, wie integriert die Lieferketten sind. Autos werden nicht einfach aus Mexiko nach Amerika geschafft, sondern vor allen Dingen auch Ersatzteile beziehungsweise Parts, wenn man die Autos baut. Die gehen dann hin und her. Also das ist alles viel komplizierter. Und ich glaube auch, dass der ein oder andere Berater von Donald Trump das weiß. Und insofern wird das alles nicht so heiß gegessen werden können, all dieweil Amerika sich damit selbst schadet. Gleichwohl kann man zwar, ich will nicht sagen Entwarnung, was die Zollthematik angeht, ausrufen. Also so krass, wie das jetzt diskutiert wird, wird es am Ende nicht werden. Aber was definitiv jetzt vielleicht auch schon ein bisschen anders ist als vor 8 Jahren, das Hickhack wird immer doller und die Planungssicherheit für Unternehmen wird schlechter. Und das ist auch ein wesentlicher Grund für die Schwäche am US-Aktienmarkt, dass man sich jetzt sorgt, dass dieses ganze Hin und Her letztendlich Wirtschaftswachstum kostet, die Planungssicherheit reduziert, Amerika als den attraktivsten Wirtschafts- und Unternehmensstandort vielleicht etwas unattraktiver macht. Und insofern hat diese Volatilität, dieses Hin und Her von Trump definitiv jetzt erstmal einen sehr, sehr faden und negativen Beigeschmack auf die USA als Wirtschaftsstandort und natürlich auch auf den Aktienmarkt geworfen.
Würden Sie denn so weit gehen wollen, dass seit Jahresanfang ja nun mal der S&P 500 oder der Nasdaq eigentlich nichts gemacht hat, sogar teilweise negativ ist? Würden Sie denn so weit gehen wollen, dass er mit seiner Politik dem Aufschwung an den Aktienmärkten ein Ende gesetzt hat?
Ich würde nicht sagen, dem Aufschwung ein Ende gesetzt, aber er hat sicherlich die ohnehin schwierige Lage des US-Aktienmarktes verschlechtert. Ich hatte das zum Jahreswechsel ja schon mal beschrieben. Da haben wir diesen US-Exceptionalism, also den Exzeptionalismus Amerikas, noch mal näher skizziert. Daran hat sich nicht viel geändert. Größte Wirtschaftsmacht, größte Binnenmarkt, größte und beste Technologieunternehmen – Die Verteidigung, also Militär ist die stärkste der Welt und natürlich die Weltreservewährung heißt immer noch, und daran wird sich auch nichts ändern, US-Dollar. Also das bleibt alles, wie es ist. Vielleicht gibt es aber eine kleine Delle an der Ecke der Rechtsstaatlichkeit, die auch wichtig ist für ein exzeptionell gutes Land. Die droht so ein bisschen unter die Räder zu kommen. Der eigentliche Punkt, den ich damals gemacht habe, ist aber der, dass die Bewertung amerikanischer Aktien, insbesondere natürlich durch die AI, den KI-Hype, so hochgelaufen ist, so weggelaufen ist vom Rest der Welt, dass die Outperformance, ich habe es auf den MSCI-Index, der ja zu 73% zum Jahreswechsel aus US-Aktien bestand. Also quasi war der MSCI ein amerikanischer Aktienindex mit ein bisschen internationaler Beimischung. Und ich habe das deswegen zum Anlass genommen, nochmal darauf hinzuweisen, weil sehr viele Investoren glaubten, dass der MSCI-Weltindex ein gutes international diversifiziertes Konzept ist, was es nicht ist. Es ist ein amerikanischer Index mit ein bisschen international. Und es ist auch kein amerikanischer Index in der Breite, sondern es ist ein extrem von wenigen Aktien, Technologieaktien abhängiges Konstrukt. Und das hat wunderbar funktioniert. Länger, als ich ehrlich gesagt auch erwartet habe. Ich bin vor einem Jahr schon davon ausgegangen, dass das mal ein Ende findet. Und dann kam eben eins zum anderen. Trump hat sozusagen der ganzen Sache so ein bisschen den Kick über die Klippe gegeben. Und jetzt muss man gucken, wie sich die ganze KI-Thematik weiterentwickelt. Fest steht allerdings, dass diese Euphorie, die damit einherging und diese unglaubliche Zuversicht, es kann nur in eine Richtung gehen, die hat erstmal ein Ende gefunden. Und der europäische Aktienmarkt, am extremsten sicherlich der DAX, ist im Prinzip jetzt in den Gegenlauf eingetreten und hat die Underperformance zum US-Markt und zum MSCI-Weltindex über die letzten 3-4 Jahre komplett eliminiert. Ja, also da ist nichts mehr mit MSCI-Index schlägt alles andere, was es so an Investmentalternativen gibt. Und das ist meiner Meinung nach auch die Kernerkenntnis, die wir in diesem Jahr haben, bei dem eben ein schwacher Dollar noch on top kommt, dass man schon bei der Diversifikation im Portfolio ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht alle Eier in einem Korb hat.
Genau, und jetzt hatten wir auch gesehen, also auf Europa bezogen, Sie hatten schon gesagt, auch auf den DAX bezogen, der zieht hier an allen vorbei. Vergangene Woche hat es natürlich dieses Sondervermögen oder die Ankündigung der Pakete dem nochmal einen Schub gegeben. Und das sind nicht nur die Verteidigungsaktien oder die, worüber wir vielleicht auch nochmal gleich sprechen könnten, Wiederaufbauaktien für die Ukraine, sondern es sind tatsächlich eben auch alle möglichen Aktien. Ist das denn nachhaltig, dieser Trend, auf vergangene Woche bezogen oder auch auf die letzten Wochen bezogen, mag das ja der Fall sein, aber wird das denn auch anhalten? Ist das nachhaltig?
Die Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben in den ersten Monaten, wird natürlich in der Form nicht anhalten können, rein mathematisch nicht. Die Unternehmen, die davon profitieren könnten, das sind ja die einschlägigen Bekannten, sei es auf der Rüstungsseite oder eben Unternehmen wie Heidelberger Zement, die Sie sprachen diese Wiederaufbauthematik an. Das sind natürlich erstmal nur Vorschusslorbeeren im letzteren Fall, auch bei vielen Infrastrukturaktien. Ein Teil der Performance ist sicherlich einfach nur ein Aufholen einer nicht gerechtfertigten, zu tiefen Bewertung europäischer und deutscher Titel. Das haben wir im Wesentlichen jetzt hinter uns. Und inwieweit jetzt die neue politische Situation und die Maßnahmen dazu beitragen können, dass auch tatsächlich die Umsätze und Gewinne der Unternehmen in den nächsten Jahren so steigen, wie das der Markt im Moment impliziert, das ist sicherlich noch nicht sicher. Und deswegen werden wahrscheinlich auch nach dieser Rallye, die wir jetzt gesehen haben, wieder kleine Rücksetzer kommen. Gleichwohl dürfte aber mit diesem Jahr vielleicht schon pünktlich zum Jahresbeginn dieser Trendwechsel eingesetzt haben. Nicht, dass der MSCI nur noch nach unten geht, was er ja dieses Jahr tut, in Euro. Das ist ja das meistbeliebte ETF, MSCI in Euro, so 3,5% im Minus per heute. Sondern, dass dieser Index respektive der US-amerikanische Markt für einen Investor, der in Euro denkt, über die nächsten Jahre keine so dolle Performance abliefern wird. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welcher Index besser läuft, aber diese extrem hohen Renditen, die wir in den letzten Jahren haben, die sind passé. Und das liegt simpel und einfach an der Bewertung, die nicht noch weiter steigen kann, wie sie das Jahr für Jahr getan hat. Ich hatte so 5-6% mal in Aussicht gestellt, wenn man vernünftige Wachstumsraten der Wirtschaft nimmt und das Ganze mit einer leichten Absinken der Bewertung kombiniert. Nicht? Dann hat man irgendwo auf Sicht von 10 Jahren eine Rendite von im Schnitt 5-6%. Das war so eine langfristige Erwartungshaltung. Und siehe da, es zeigt sich, dass zumindest das laufende Jahr nicht nach gewohnter Manier beginnt oder läuft, sondern dass wir wahrscheinlich jetzt auch erstmal kleinere Brötchen hier am Kapitalmarkt backen müssen. Insbesondere was eben für den globalen Aktienindex gilt, der ein amerikanischer Index geworden ist. Und das ist vielleicht sogar eines der historischen Momente, wo ein jetzt fast 15 Jahre lang laufender Trend einer extremen Outperformance zumindest mal zu Ende ist. Das heißt nicht, genau, dass die Kurse da fallen müssen in Amerika oder dass der MSCI fallen muss, aber diese Form der Outperformance, die ist vorbei.
Könnte es denn sein, dass tatsächlich, also auch solche Programme oder Verschuldungsmaßnahmen, auch wenn sie ein bisschen erst sich in die Länge ziehen, aber sie sind ja dann doch in einer gewissen Weise konjunkturfördernd, dass wir eben tatsächlich auch ein bisschen einen Paradigmenwechsel hier am Aktienmarkt oder an den Aktienmärkten in Europa sehen könnten in nächster Zeit, mehr hin zu auch mehr Zyklik oder mehr zu eben genau den Unternehmen, die bislang nicht so beachtet worden sind?
Das sehen wir ja teilweise schon, dass eben einige Unternehmen, die sehr konjunktursensitiv sind, besonders profitieren, auch die Bewertungsunterschiede sich etwas auflösen im Vergleich zu amerikanischen Titeln, so es die Pendants in Europa überhaupt gibt. Und ja, wenn die Wirtschaft hier läuft, wenn die Rahmenbedingungen besser werden, dann sollte sich das auch auf eine bessere Performance europäischer Unternehmen niederschlagen. Jetzt dürfen wir aber eins nicht vergessen. Viele Unternehmen sind ja global tätig, das heißt, die hängen an der Weltkonjunktur. Und was lief da zuletzt am besten? USA. Also für viele Unternehmen ist der US-Markt auch aufgrund der Schwäche Chinas zu einer ganz wichtigen Säule im Geschäft geworden. Und insofern ist da also auch mit einer gewissen Vorsicht ranzugehen, dass der deutsche Markt oder Europa kann jetzt hier für diese Firmen nicht die Kohlen aus dem Feuer holen, wenn der Rest nicht läuft. Also es ist schon wichtig, dass die Weltwirtschaft weiter einigermaßen funktioniert, damit ein Land wie Deutschland, aber auch letztlich die Eurozone, die ja sehr integriert ist in die Weltwirtschaft, vernünftig läuft.
Würden Sie denn sagen, dass Nebenwerte unter den von Ihnen skizzierten Vorgaben Chancen haben, wieder mehr zu reüssieren?
Die hatten ja ihre Zeit. Die Bewertung war absurd vor ein paar Jahren. Dann setzte die Gegenbewegung ein. Wenn man den MDAX nimmt, der lief dann deutlich schlechter als der DAX. Das hat sich dieses Jahr nivelliert. Das ist in etwa gleich bei beiden Indizes. Aber hier gilt auch, wenn man ganz ehrlich ist, die wirklich qualitativ hochwertigen Titel, die Sie im MDAX finden, haben teilweise sehr, sehr hohe Bewertungen. Ich würde also nicht einfach sagen, dass der Nebenwert als solches besser aufgestellt ist. Gleichwohl gibt es ja verschiedene Firmen, die auch stark gelitten hatten, gute Unternehmen, die Aktien haben gelitten unter der Angst, dass die Eurosklerose hier, Europasklerose weiter anhält, die sehr viel Geschäft in Europa oder alles in Europa machen. Und das waren dann teilweise auch für Hedgefonds Stellvertreter für den Niedergang Europas und die wurden dann geschortet. Das hat sich jetzt, wenn man letzte Woche nimmt, oder Anfang dieser Woche, mit Kursgewinnen von, in einem Fall hatten wir 20% am Tag, bei einem Unternehmen wie Bechtle, die sich dann natürlich auch wieder revidieren, weil offenkundig dieses alte Paradigma, Europa geht nur noch Richtung Süden, jetzt im Sinne von unten, also fällt die Wirtschaft, alles wird schwächer, dass das nicht mehr gilt in dem Ausmaß. Und wir kommen wieder zurück zu dem Punkt, ob das jetzt der Beginn eines langfristigen, fundamental untermauerten Trend ist, liegt natürlich an der Politik, die den Standort Europa und ganz besonders natürlich Deutschland, das Schlusslicht in Europa, wieder aufwerten muss. Und dann kommen wir wieder zu diesem politischen Thema, Erkenntnisproblem und so weiter, mit höheren Abgaben, mit höheren Steuern, mit mehr Bürokratie. Da können wir einen Sargnagel nach dem anderen in das eigene Land hauen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist das entscheidend. Und dann kann, ja, dann kann natürlich die Wirtschaft, aber auch die Unternehmen und im MDAX oder in der von Ihnen angesprochenen Midcap, zweite Reihe, sagt man manchmal etwas despektierlich, gibt es natürlich Firmen, die davon stärker profitieren, aber nicht alle sind so billig, dass man sagen könnte, die sind völlig vernachlässigt worden, da kann es nur noch nach oben gehen. Also Stockpicking, das Auswählen der Titel spielt eine große Rolle. Die Grundqualität muss stimmen. Und dann haben Sie diese Themen, über die wir heute sprechen, die natürlich so ein bisschen auch das Umfeld ändern, die Aussichten verbessern oder verschlechtern können. Und das muss man dann in die Anlageentscheidungen entsprechend einbauen.
Lassen Sie uns noch bitte schnell einen Blick nach China werfen. Der chinesische Aktienmarkt, der kämpft viel mehr noch als der europäische irgendwie mit sehr viel politischen Eingriffen. Jetzt hat er gerade mal wieder einen guten Lauf, vor allem die Technologieaktien. Das mag vielleicht auch an DeepSeek gelegen haben, die gezeigt haben, es sind nicht nur die Amerikaner, die innovativ sind, sondern sowas kann mitunter auch nochmal aus China kommen. Halten Sie das für nachhaltig, was da gerade passiert? Das war ja häufig genug eben ein Strohfeuer, das sehr schnell wieder verpufft ist. Aber ich glaube, die chinesische Regierung ist sogar auch wieder bereit, da auch wieder Geld reinzutun.
Ja, in der Tat gibt es auch da einen Stimmungswechsel. Der erste nach unten kam ja mit der Entlassung in Anführungsstrichen von Jack Ma von Alibaba damals vor fast 5 Jahren. Also wenn ich persönlich auf China gucke, stelle ich eben ein großes Corporate Governance-Thema fest. Nicht? Sie fahren da mit, aber sie haben nichts zu sagen. Es gibt keine effektive IR. Wir können nicht wie bei europäischen Firmen, auch US-Firmen, mit den CFOs oder CEOs sprechen. Da ist sehr viel im Dunkeln. Und sie fahren da voll auf dem Ticket der Regierung. Was denen einfällt, setzen die um. Und ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Es gibt ein paar Unternehmen, BYD ist ein Beispiel, die technologisch gut sind, die auch, glaube ich, so positioniert sind, dass sie das Wohlwollen der Regierung genießen. Aber Letzteres ist entscheidend. In dem Moment, wo sie da in Ungnade fallen, ist Schluss. Und ich persönlich muss sagen, die Corporate Governance in China ist eines der wichtigsten Kriterien, die gegen China sprechen. Und es war gut, wenn man in den letzten Jahren nicht oder nicht viel in China investiert hat. Und natürlich gibt es immer mal wieder so einen Stimmungswechsel, der dann auch dazu führen kann, dass die Aktien laufen. Aber China ist jetzt, ich spreche jetzt mal für mich persönlich, kein besonders großes Thema.
Warren Buffett hat sehr viel Cash auf der Bilanz. Deutlich mehr möglicherweise liegt das daran, an dem, was Sie gesagt haben, amerikanische Aktien sind teuer oder für seine Begriffe ganz offensichtlich zu teuer. Was würden Sie Warren Buffett empfehlen, mit seinem Geld anzufangen?
Also ich bin weit davon entfernt, Warren Buffett Empfehlungen zu geben, aber er hat natürlich recht, er schaut sehr stark auf den US-Markt und der ist, wie ich ja auch sagte, teuer und der ist schon länger teuer. Wir waren da vielleicht beide etwas früh, was die Antizipation anbetrifft, dieses Umschwungs, den wir jetzt sehen. Die aktuelle Entwicklung gibt ihm ja schon recht. Jetzt hat er ein sehr eingeschränktes Universum, auf das er sich fokussiert. Er will ja in seinem Circle of Competence bleiben. Es gibt nicht viele Firmen, die wirklich toll sind, wo man sagen kann, die sind jetzt schon Schnapper. Und wenn er auf den Schnapper wartet, dann kann es sein, dass der Cash-Pile, den er aufgebaut hat, noch größer wird als die gut 330 Milliarden, die schon da sind. Gleichzeitig kriegt er über 4% Zins, das sind also 12, 13, 14 Milliarden Zinsen im Jahr, das ist ja auch schon mal Geld. Und das unterstützt sicherlich und untermauert auch so ein bisschen das Unternehmen, das so solide ist wie praktisch kein anderes auf der Welt. Gleichwohl hat er aber auch, das fand ich interessant, ja bewiesen oder gezeigt, dass er selbst Berkshire Hathaway nicht mehr für so günstig hält und er kauft keine Aktie mehr zurück. Nicht? Ihm ist die eigene Aktie sozusagen auch ein bisschen teuer geworden. Berkshire ist bei uns, wie Sie wissen, eine relativ große Position. Wir haben die Höchstkurse in den letzten Wochen dazu genutzt, die Position etwas abzubauen. Die ist immer noch unter den Top 10, aber nicht mehr die größte, weil ich glaube, dass er hier ein ganz gutes Gefühl hat, was die eigene Aktie anbetrifft. Und die dann auch mal wieder eine gewisse Seitwärtsentwicklung vornimmt. Und in Amerika sieht es nicht nach Zinssenkungen aus, nach großen. Das heißt, er fährt diese 330 Milliarden Cash, kriegt einen guten Zins dafür, wartet weiter geduldig ab. Und wer weiß, vielleicht sehen wir in den nächsten Wochen dann doch eine größere Korrektur, die er möglicherweise nutzen wird, um einzelne Titel zu kaufen. Ideen hätte ich.
Okay. Das beobachten wir jedenfalls weiterhin, was er macht. Seine Anleihenliebe, würden Sie das auch Anlegern empfehlen? Ich meine, hierzulande gibt es ja nicht so viel, selbst wenn die Renditen jetzt ein bisschen angestiegen sind. Ist das denn attraktiv oder sollten Anleger tatsächlich lieber die Hände davon lassen?
Also Anleihen sind aus europäischer Sicht Euroanleihen. Sie kriegen 2,8% für eine Bundesanleihe. Sie kriegen ein bisschen mehr, wenn Sie ins Ausland gehen. Gutes Prozent mehr, wenn Sie nach Italien gehen. Ich glaube, 3% Rendite ist nicht ausreichend, um über die nächsten Jahre nach Steuern die Inflation zu schlagen. Wir werden uns da wahrscheinlich irgendwo zwischen 2 und 3% bewegen. Vielleicht kriegen Sie die Inflation ausgeglichen, aber mehr nicht. Das heißt, Anleihen sind nicht mehr so unattraktiv, wie sie es waren, aber sie sind nicht so attraktiv, dass man jetzt in großem Stile Anleihen kaufen muss. Auch hier gilt Anleihenpicking, ja, auch hier gilt natürlich ein gewisser Opportunismus. Vielleicht ist nach einem Renditeanstieg wie zuletzt auch wieder mal eine Phase, wo es ein 0,5% runtergeht und Sie mit einer 10-jährigen Anleihe 4-5% Gewinn machen können. Aber Anleihen bleiben in den nächsten Jahren weiterhin ein schweres Umfeld, wo die Renditen eigentlich nicht ausreichend sind, um locker und lässig die Inflation auszugleichen.
Da bleibt ja nicht mehr super viel. Man sieht ja den Goldkurs, der ist sehr stark angestiegen. Und ich weiß nicht, ob das noch so viel Potenzial hat, dass man sagt, okay, ich mische eben einfach Gold bei.
Auch hier haben wir ein bisschen reduziert. Also in den Strukturen, wo man bis zu 15% physisches Gold halten kann, was wir zeitweilig hatten, sind es jetzt noch 11. In anderen gängigen Fonds ist die Cap bei 10%. Da liegen wir leicht drunter. Also wir haben hier die Goldrallye in den letzten Wochen genutzt, um das ein bisschen abzuschleifen. Aber ich würde aufgrund der vielen Unsicherheiten, die wir haben, geopolitischer Natur, aber auch durchaus, was die Geldmengenentwicklung anbetrifft, die eigentlich der Kerntreiber für Gold ist, höhere Ausgaben, höhere Defizite und so weiter, würde ich sagen, dass Gold in einer vernünftigen Asset Allocation auf Sicht von 5 Jahren, 10 Jahren auf jeden Fall einen Platz hat. Und 1 oder 2%, die tun es dann auch nicht. Es müssen aber auch nicht 15 oder 20 sein.
Okay, dann 5 bis 10.
Sowas.
Kryptowährungen hatten wir schon oft gesprochen, ist nicht ihrs, aber Sie verteufeln das auch nicht.
Nö, das muss jeder selber wissen.
Ist Kryptowährung sowas wie Gold?
Nein, also ich habe das mal als digitales Gold bezeichnet, aber das schafft Raum für Fehlinterpretationen. Wenn man sich anschaut, wie Unternehmen wie MicroStrategy Milliarden aufnehmen am Kapitalmarkt in Form von Nullzinswandelanleihen, die man dann in ein überteuertes Unternehmen, das de facto keine echten Erträge erzielt, tauschen kann, um am Bitcoin-Boom zu profitieren. Die meinen damit, die schaffen damit, schürfen damit Bitcoin mit dem ganzen Geld. Das sind eigentlich Stilblüten, die exakt einem Ponzi-Schema gleichen. Und wenn dann der CEO auf CNBC offen sagt, ja, die Amerikaner sollten ihre Währungsreserven in Bitcoin anlegen, das sei das beste Geschäft, das man machen könne. Und damit könnten sie so viel Gewinn erzielen, dass sie alle Schulden abtragen könnten. Dann haben wir eine Mischung aus Ponzi-Schema und Münchhausen. Und das ist auch ein Kennzeichen dafür, dass der Markt noch nicht ganz sauber ist, solange eben diese Stilblüten. Und ich meine jetzt weniger Bitcoin selbst, sondern eben diese auf die Bitcoin-Derivate, sage ich mal, bestehen. Und ich sehe das, für mich ist das eher ein Signal der Risikofreudigkeit, der Sorglosigkeit, die immer noch so groß ist, dass man sagen kann, der Markt ist da noch nicht ganz clean.
Was ist das größte Risiko, was uns im Laufe des Jahres alles so passieren könnte? Also auch natürlich aus Sicht des Anlegers.
Ja, das größte Risiko ist das, das man noch nicht kennt.
Ich weiß,
kann ich Ihnen logischerweise
nicht sagen. Wir können trotzdem mal über Risiken nachdenken, ganz kurz. Also, was würde es bedeuten, wenn man eine Lösung finden würde, eine akzeptable Lösung oder eine Lösung für den Krieg in der Ukraine, für die Ukraine?
Oh, das ist,
wäre
also
das ein Aufschwung?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil sie nicht genau wissen, wie das aussehen könnte, welche Implikationen das dann für die Zukunft hat, wie dauerhaft ein Frieden wäre. Das ist sehr viel Diskussion, die man in Politkreisen führt, die aber meistens unkonkret bleibt und für den Leser oder Zuhörer dann am Ende vom Tag auch keinen wirklichen Mehrwert bringt. Also das muss man einfach mal abwarten, wie sich das ganze Thema entwickelt. Sie haben mit der Diffamierung von Präsident Zelensky im Oval Office ja erlebt, wie schnell Dinge passieren können, mit denen man vorher in der Form nicht gerechnet hat. Und deswegen bin ich, was diese politische Thematik anbetrifft, insbesondere den Ukraine-Krieg, vorsichtig, jetzt hier irgendwelche Prognosen zu machen. Was sicherlich, wenn man die bekannten Risiken anspricht, immer ein Thema ist, ist die KI, weil die KI hat im Grunde genommen die Märkte getrieben. Die KI oder der KI-Boom basierte darauf, dass die großen Unternehmen immer mehr investieren, als sie das zuvor getan haben und damit auch immer mehr von ihrem Gewinn investieren und damit auch immer weniger Free Cashflow übrig bleibt und damit die Bewertung dieser Firmen, die vordergründig nicht so teuer erscheint, also die großen 4 Kunden von Nvidia, nicht Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon. Wenn man hier sieht, dass nur noch gut die Hälfte übrig bleibt vom Gewinn unterm Strich, dann werden die diese Investitionen auch nicht immer und auf ewig tätigen können. Vielleicht dieses Jahr noch, Da würde ich von ausgehen, vielleicht auch noch nächstes Jahr. Aber wenn hier Zeichen kämen, also wir haben jetzt hier mal nicht mehr so viel Lust, im gleichen Stil, im gleichen Maße in KI zu investieren, dann hat das sicherlich Auswirkungen auf den Markt. In erster Linie natürlich auf ein Unternehmen wie Nvidia. Wenn sie es nicht tun, sondern weiter so viel investieren, dann kommen wir an die Situation, die wir in 2021, 2022 hatten. Dann fallen die Cashflows so tief runter, dass die Aktien anfangen zu leiden. Das hätte eine noch ausgeprägtere Auswirkung auf den Markt und damit auch auf die Gesamtstimmung. Das greift dann gerne über und bleibt nicht nur bei 4 oder 5 großen Titeln, sondern greift auf den gesamten Markt über. Und der ist nach wie vor eben anfällig für schlechte Neuigkeiten in Amerika, weil die Bewertung doch relativ hoch ist. Das ist jetzt nicht ein Punktrisiko, was ich Ihnen nennen kann, aber das ist so ein Szenario, das wir als nicht unwahrscheinlich erachten.
Letzte Frage. Wie sollte der Anleger damit umgehen? Also muss ich mehr auch auf die Old Economy sehen? Muss ich das einfach ein bisschen mein Portfolio wieder aufbrechen und deutlicher mehr investieren, konservativer anlegen? Und
ja, ich hatte ja eingangs gesagt, Diversifikation ist und bleibt wichtig. Und ein Index wie der MSCI ist nicht mehr so diversifiziert, wie er es mal war, birgt gewisse Risiken, hoher US-Dollar-Anteil, Punkt 1 und Punkt 2 natürlich die hohe Bewertung der schwergewichteten Titel, die zudem eben auch durchaus mal für einen Rücksetzer, was die fundamentale Entwicklung, also die Gewinnentwicklung anbetrifft, gut sein könnten. Und insofern ist es gut, sich breiter aufzustellen, also nicht alles auf den US-Markt oder den MSCI, der das gleiche ist, zu setzen, sondern sich breiter aufzustellen. Und dann liegt es daran, wie gut sich jemand mit Unternehmen auskennt. Es macht in der Regel keinen Sinn, wenn man heiß gelaufene Titel kauft, weil man sich wohlfühlt mit dem Blick auf den Chart und sagt, der kann nur nach oben gehen, da gehe ich jetzt rein. Sondern eben auch mal Werte, wenn Sie zum Beispiel gucken sich jetzt hier den DAX-Index an. Wir haben ja noch Titel, die extrem niedrig bewertet sind, obwohl die Firmen viel besser laufen, als die Überschriften in den Zeitungen das suggerieren. Nehmen Sie die beiden großen Premium-Hersteller BMW und Mercedes. Das sind Titel mit einer sehr, sehr niedrigen Bewertung. Ich will jetzt hier keine Empfehlung aussprechen, aber die stehen vielleicht stellvertretend für ein antizyklisches Handeln. Und andere Titel sind ja auch stark runtergekommen in der Eurozone, die noch vor geraumer Zeit, etwa ein Jahr, nicht mal, nehmen Sie Firmen wie Novo Nordisk oder Louis Vuitton, das sind ja Titel, die auch deutlich gelitten haben, aus guten Gründen, muss man sagen, aber wo zumindest dieser Hype entwichen ist. Auch das muss nicht heißen, dass die jetzt gut laufen werden, aber es zeigt, dass es sinnvoll sein kann, sich mal etwas breiter umzuschauen und nicht nur den MSCI-Weltindex ins Auge zu fassen. Und ich glaube auch, was die Asset Allocation anbetrifft, ein bisschen Kasse oder kurzlaufende Bonds als Kasseersatz, also Bundesbills oder Schatzanweisungen, die kurze Laufzeiten haben, auch kurze Papiere von guten Emittenten, um einfach ein bisschen Pulver trocken zu haben. Es ist, glaube ich, wichtig. Und das Thema Gold hatten wir schon angesprochen. Ich fühle mich mit so einer ausgewogenen Strategie sehr wohl. Die reüssiert nicht unbedingt am besten, wenn die Aktienmärkte nach oben explodieren. Aber wie man dieses Jahr sieht, funktioniert das ganz gut, wenn sich das Ganze mal wieder so ein bisschen normalisiert beziehungsweise auch mal korrigiert. Und mehr kann man, glaube ich, als Anleger nicht tun. Was wichtig ist, langfristig bei dem Umfeld, was auf uns zukommt oder was wir jetzt auch schon haben, mit hohen Staatsausgaben, steigender Verschuldung, wahrscheinlich auch wieder anziehender, zumindest nicht wieder auf 1 oder 0% zurückgehender Inflation. Du musst einen wesentlichen Teil deines Vermögens in Sachwerten haben, in liquiden Sachwerten haben. Das sind in allererster Linie Aktien. Gold spielt eine gewisse Rolle on top, um über diese Zeit, die in einer Finanzrepression enden wird, also mit negativen Realzinsen enden wird, weil es einfach anders nicht lösbar ist, das Schuldenthema. Und dann kommt es nur darauf an, und das ist dann die Aufgabe des Psychologen, wie hoch darf denn der nennenswerte Anteil sein? Und erfahrungsgemäß ist 100% zwar auf dem Papier gut langfristig, allerdings halten das nicht alle durch. Und diese Kalibrierung der Aktienquoten oder auch des Aktienrisikos, die ist, glaube ich, entscheidend. Man sollte sich also nicht zu viel zumuten, aber, und das ist der Umkehrschluss, auch nicht zu wenig.
Woran erkennt man eigentlich langjährig gute Vermögensverwalter? Meiner Erfahrung nach sind das diejenigen, die unterm Strich die immer gleiche Strategie empfehlen. nehme ich ein breit diversifiziertes Aktienportfolio mit einem Liquiditätsanker, also Anleihen, und dem Sicherheitsanker Gold. Klingt langweilig? Schon möglich, aber am Ende geht das offenbar am besten auf. Damit sind wir am Ende der 92. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.